Erste Sieben, der Handball-Podcast mit Jens Westen und Martin Schwalb.
Der Weg der deutschen Nationalmannschaft nach Paris führt über Hannover. Übernächstes Wochenende entscheidet sich, ob dort in Niedersachsen schon Endstation ist oder ob die DHB-Reisegruppe im Sommer zu den Olympischen Spielen 2024 aufbricht. Hier ist die erste Sieben, Episode 15 mit Reiseleiter Westen und Busfahrer Schwalb. Moin.
Busfahrer? Sehr schön. Finde ich geil. Wollte ich immer gerne werden. Ja, wirklich. Busfahren ist kompliziert. Ich halte das für kompliziert. Und wir haben schon ganz schön auch Verantwortung. Danke für das Liebe. Sehr verantwortungsvoll. Danke für diesen schönen Vergleich. Ja,
auf jeden Fall. Und darf man bei dir im Bus so richtig laut Musik hören, Füße auf den Tisch, Bier trinken und Toilette benutzen? Oder müssen
Sie? Ich glaube, ich wäre ein richtig fieser Busfahrer.
Muss Schuhe ausziehen bei dir, ne? Schuhe aus dem Bus.
Permanentes Mikro. Die haben ja vorne so ein Mikro. Hallo, hier ist der Martin, euer Busfahrer. Bitte Schuhe ausziehen, Rauchen verboten, leise sprechen.
Und nicht den Busfahrer stören beim Fahren.
Doch, den Busfahrer aber bitte eine Stulle vorbeibringen. Ja, bitte immer schön im Halbstundenabstand was zu essen bringen und ein schönes Getränk und nicht laut ansprechen.
Genau. Und du würdest auch wenn die Pause noch zwei Stunden weg ist, würdest du radikal an die Seite fahren, wenn du müde bist und sagen, so, ihr könnt mich alle mal, ich lege mich jetzt
genau, her. Jetzt ist Feierabend, wir können 2 Stunden spazieren gehen, der Papa legt sich in die Kohle. So wäre ich.
Habe ich mir schon gedacht. So, Schwalbe, Olympia-Quali-Turnier, jetzt kommen wir zu den harten und den ernsten Tatsachen. Lass uns erstmal sportlich machen und dann zu Bundestrainer kommen, zu Alfred Gislason. Gruppe mit Algerien, Kroatien, Österreich. Also Vierergruppe, die ersten beiden lösen das Ticket nach Paris. Kroatien kommt mit Dago Sigurdsson als neuen Coach und Österreich mit einem maximalen Selbstvertrauen nach der tollen Europameisterschaft. Wie ist denn deine Vision, wie das Turnier aussieht und ob Deutschland auf 1 und 2 landet?
Deutschland wird alle 3 Spiele gewinnen und wird sich für die Olympischen Spiele qualifizieren. Und bei den Olympischen Spielen hast du relativ schnell die Chance, auch eine Medaille zu holen. Das ist meine
Vision. Was macht dich so sicher, dass wir die alle wegkoffern?
Also Algerien ist vom Spielstil her sehr unangenehm, aber wir spielen zu Hause und die schaffen das nicht über 60 Minuten. Ihre unterschiedlichsten Deckungsvariationen, die ja teilweise auch sehr offensiv sind, teilweise, mittlerweile nicht nur, durchzuziehen. Von daher glaube ich, Algerien ist jetzt nicht der große Stolperstein. Die Österreicher sind eine tolle Mannschaft mit einer riesen Euphorie, aber wir sind jetzt gewarnt. Wir haben den Warnschuss bei der Europameisterschaft ja hoffentlich gehört, dass wir da ein bisschen konsequenter zu Werke gehen müssen. Und dann glaube ich, dass wir einfach die spielstärkere Mannschaft sind und natürlich auch das Heimpublikum wieder auf unserer Seite haben. Und die Kroaten, die sind einfach am Anfang einer Entwicklung. Sie müssen viele junge Spieler einbauen. Sie haben einiges an Verletzungen auch bei der Europameisterschaft schon gehabt. Die Chemie ist noch nicht so entstanden, wie sie sein könnte. Ich halte sie trotzdem für den Mitfavoriten. Also sie werden Platz 2 belegen. So, von daher, meine Tabelle wäre Deutschland, Kroatien, Österreich und Algerien.
Sauber, Schwalbe. Also mit breiter Brust und Selbstvertrauen und vor allen Dingen Zuversicht Richtung Hannover und dann weiter.
Und dann bist du bei den Olympischen Spielen.
Mit Bussi Schwalbe nach Paris.
Ja, klar, würde ich sofort machen. Also Paris ist ein Traum. Und dann noch Olympische Spiele ist noch ein größerer Traum. Also Respekt.
Das Einzige, aber Entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, behalte den Gedanken. Aber dann die Rückfahrt dann, ne? Also mit Medaille im Gepäck, Rückfahrt von Paris nach Dortmund, da ist der DHB-Sitz. Mhm. Da dürfen Sie aber dann mal Musik aufdrehen und mal.
Da wird es richtig zur Sache gehen. Das Erste, was ich machen würde.
Auch in deinem Bus?
Ich würde erstmal das Dach wegflexen, damit wir mit dem Cabrio fahren können, ja, von Paris nach Dortmund. und dann wäre da richtig Stimmung drin. Ja, klar.
Okay, wo, was wollen
wir? Mir der Bus egal.
Was hattest du für einen Gedanken? Sorry, ich habe dich unterbrochen.
Ja, gut, dass du mich noch dran erinnerst. Ja, bei Olympischen Spielen sind ja immer relativ wenige Mannschaften am Start. Das Feld ist ja relativ klein. Das heißt, du bist ja sehr schnell im Viertelfinale und dann musst du eigentlich nur ein Spiel gewinnen und schon spielst du um die Medaillen. Jetzt habe ich den Weg ein bisschen verkürzt. Es sind ja nur 12 Mannschaften am Start und das geht relativ zackig. Und da ist die Medaille wirklich nicht so weit weg. Aus dem Grund habe ich vorhin gesagt, oder aus diesem Grunde habe ich vorhin gesagt, Medaille ist durchaus drin bei Olympischen Spielen. Glaube ich schon.
Gut. Und dann mehr als nur ein Nebenaspekt. Seit Montag ist klar, Alfred Gislason bleibt bis einschließlich der Heim-WM 2027 Bundestrainer, vorausgesetzt, er löst mit seiner Truppe das Olympiaticket für Paris. Was ist das für eine Entscheidung und für ein Deal aus deiner Sicht?
Da ich ja wusste, dass diese Frage kommt, habe ich mir jetzt mal meine noch verbliebenen grauen Zellen ein bisschen bemüht und habe mal überlegt, was ich dir da antworte. Grundsätzlich habe ich erst mal gedacht, naja, das ist ja jetzt nicht so der Vertrauensbeweis. Und dann aber meine endgültige Antwort, Tusch, lautet, das ist in der heutigen Zeit völlig normal. Das ist so, wir sind unter einem gewissen Druck. Alfred weiß das auch. Das ist eine gute Entscheidung. Alle wissen Bescheid. Wenn wir erfolgreich sind, wollen wir gerne zusammenarbeiten. Wenn wir es nicht qualifizieren, gehen wir einen neuen Weg. Ich finde das völlig in Ordnung, diese Entscheidung. Und ich hoffe, dass sie sich qualifizieren und dass Alfred da seinen Weg weitergehen kann. Aber das ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, okay, das ist mangelndes Vertrauen. Man hätte es ja gleich machen können, unabhängig von den Olympischen Spielen. Oder man hätte es auch anders regeln können. Ich finde es völlig in Ordnung und ich finde, die Entscheidung kann man heutzutage so treffen.
Blase ich absolut ins gleiche Horn. Inhaltlich, auch vor dem Hintergrund, dass jetzt das, was in den letzten 4 Jahren gelaufen ist in der Nationalmannschaft, zwar gut bis okay ist, aber halt auch nicht eins mit Sternchen. Und dann muss man auch sagen, okay, wenn sie die Olympia-Quali nicht schaffen, dann ist es einfach unterm Strich zu wenig. Genau. Dann hätte man auch noch 3 Jahre Zeit bis zur Heim-WM, um es mit einem neuen aufs Gleis zu stellen. Ich fand die Kommunikation und halt so ein bisschen schwierig. Also auch so hausgemacht und unnötig, finde ich, das zum Thema gemacht. Man hätte auch von vornherein sagen können, alles klar, mit der EM sind wir zufrieden. Platz 4, Halbfinale war das Ziel, das haben wir erreicht und jetzt volle Kraft voraus Richtung Olympia-Quali und nicht noch dann, ja, die Analyse ist eingegangen, wir haben gesprochen und das Präsidium hat den Vorstand beauftragt, über die Zukunft mit Alfred zu sprechen. Hätte man auch sagen können, pass auf, alles gut, wir diskutieren jetzt nicht lange, sondern erstmal alle Kräfte bündeln, Olympia-Quali schaffen und dann gucken wir weiter. Also das fand ich ein bisschen unnötig. Also unnötig ein hausgemachtes Problem.
Hätte man ein bisschen stringenter machen können.
Genau. Ja. Aber so ist es eben heutzutage. Wenn viele Köche mitreden und ja, mitkochen wollen, so. Dann. Aber auch kein Drama, wenn es das Ergebnis denn so hergibt, wie du es prophezeist, dann sind wir alle zufrieden. Und Schwalbe, heute brauchen wir ja für unsere erste 7 einen schnellen und trickreichen Linksaußen. Ich sag, wie gut, dass Peter Gerfen vor der Tür steht, der eine ganz persönliche Draufsicht hat auf diesen Profi-Handball. Er hat auch das Trikot mit dem Adler auf der Brust getragen, Mitte der 90er Jahre war das. Und hat mit dir eine besondere Verbindung und Gemeinsamkeit, nämlich eine Auszeichnung, von der viele junge Handballerinnen und Handballer träumen. Nämlich, vervollständigen Sie den Satz bitte sehr.
Bestaussehendster Handball-Bundesligaspieler. Achso, das war's
nicht. Hast du schon mal in den Spiegel geguckt heute eigentlich? Wahrscheinlich nicht, ne? Dann hättest du das nicht gesagt.
Ach, das war's nicht. Ich dachte, das wär's gewesen. Was war's denn dann? Dann klär mich bitte auf. Ich hab's vergessen.
Naja, nein, ich weiß natürlich. Bundesliga-Torschützenkönig, du Horst.
Ich weiß es doch. Das war doch nur ein Scherz. Ja, er war es 1994, ich 1996. Ja, muss man ein paar Mal auf die Kiste werfen, sagen wir es mal so.
Ja, genau. Er damals im Trikot vom VfL Bad Schwartau. 224 Tore habe ich mir notiert. 6,6 Tore im Schnitt. Hut ab, Peter Gerfen. 94 war das, absolut richtig. Und 96, Professor Dr. Martin Schwalbe, 230 Tore, 7,7 im Schnitt. Meine Güte, ey.
Das Stell dir mal vor. Und damals gab es doch keine schnelle Mitte. Nur mal so zur Information.
Im Schnitt
die Spiele gingen nicht 98 zu 97 aus, sondern da wurde noch um jedes Tor gekämpft.
Ja. Wie hast du ihn abgespeichert, den Peter?
Dynamisch. Cooler Typ. Absolut cooler Typ. Ja, muss man ganz klar mal sagen. Klassischer Linksaußen. So wie damals die Linksaußen halt auch waren, weil jetzt nicht körperlich der allergrößte, schwerste, also für unsere Verhältnisse halt sehr, sehr schnell. Ob das heute auch noch schnell wäre, weiß man nicht genau.
Aber ich glaub mal schon. Gucken, ob er heute auch noch trickreich ist, also zumindest verbal, und ob er auch noch cool ist. Das wäre mein Vorschlag. Überprüfen wir.
Jawohl.
Wir haben gesagt, wir brauchen einen trickreichen und schnellen Linksaußen heute für unsere erste Sieben und freuen uns sehr, dass Peter Gerfen da ist. Wir grüßen dich sehr herzlich, Peter. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Ich grüße euch auch und ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt und freue mich sehr.
Herzlich willkommen bei uns.
Wo erwischen wir dich?
Ah, zu Hause. Ja, also ich habe jetzt hier mein Büro integriert bei mir zu Hause und habe jetzt hier so eine ruhige, chillige Ecke für euch vorbereitet, sodass ich dann einen gemütlichen Plausch mit euch halten kann.
Und zu Hause ist immer noch Hildesheim.
Genau, das ist immer noch Hildesheim. Jetzt mittlerweile seit ja fast über 20 Jahren. Hildesheim war so meine letzte Handballstation, Profistation, und wie das dann so ist, irgendwann schlägt man Wurzeln, man lernt dann seine Frau oder spätere Frau kennen, bekommt Kinder und dann bleibt man dann im Ort, wo man dann irgendwo vielleicht, das geht glaube ich ganz vielen Handballspielern so, dass die dann an ihrer letzten Station dann Wurzeln schlagen, weil sie entsprechend dann Frauen kennenlernen. Oder einer, bei mir waren es einmal zwei und zwei Kinder, wie das so manchmal spielt im Leben, aber ich bin dann hier in Hildesheim hängen geblieben, ja.
Wie alt sind deine Kinder?
Meine Kinder, der Kleine ist 8, der spielt auch Handball und der Große, der wird jetzt 14 im April.
Ach ja, aber da kannst du ja noch ein bisschen trainieren mit den Jungs. Die sind ja noch, relativ klein, muss ich schon
sagen.
Ja,
mit dem Kleinen ist es jetzt so, der spielt noch in den Minis und die haben jetzt den Übergang ab Mai in die E-Jugend. Und die haben mich dann gefragt, das ist hier beim DJK Hildesheim Blau-Weiß, die haben mich gefragt, ob ich denn nicht Lust hätte, dort Trainer zu machen in der E-Jugend. Dann ist das ja dann oft so ein zweischneidiges Schwert. Ich habe meinen Sohn natürlich gefragt, bist du dir sicher, ob ich dann dein Trainer werden sollte, würdest du damit klarkommen? Und er sagte, ja, Papa, finde ich cool. Also mache ich das, trainiere ich ihn dann jetzt in der E-Jugend, ist dann sozusagen wieder mein Einstieg in die Trainerlaufbahn.
Jawohl, so muss das sein. Ich finde es ja auf der einen Seite unglaublich schön, aber das ist auch klar, also für mich so ein politisches Thema. Ich finde es unglaublich schön, wenn die Papas da sich engagieren und das Ehrenamt ist ganz, ganz wichtig. Das Grundsatzproblem, vielleicht stimmt ihr mir dazu, ist dann, wenn dein Sohn da nicht mehr spielt, dann verlieren die auch einen guten Trainer. Weil du natürlich sagst, naja, ich begleite meinen Sohn und da habe ich jetzt kein Interesse dran, da mein Leben lang E-Jugendtrainer zu sein. Vielleicht machst du es ja auch. Aber wenn man da ein bisschen dafür entlohnt werden würde und Verträge hätte, wäre das doch für die Jugendarbeit viel besser. Oder sehe ich das falsch? Da bin ich jetzt schon wieder so. Ich denke, Ehrenamt, ja, super, aber du verlierst ja auch gute Leute.
Ja, genau. Natürlich sind die Vereine chronisch klamm.
Das ist das Problem.
Ja, genau. Weil die können natürlich entsprechend die Trainer nicht entlohnen. Von daher ist es schwierig. Mhm. Vielleicht ist das beim Fußball oder sehr wahrscheinlich noch an vielen Stellen so ein bisschen anders. Was ich oft sehe, mein Großer, der hat Fußball gespielt, ist mir noch extremer aufgefallen, dass man, wenn man auch nicht so viel Geld hat, aber man das ein bisschen bündeln sollte, eher in die Ausbildung der ehrenamtlichen Trainer. Die machen das alle so gut, wie sie können und das ist auch super, was sie machen. Aber ich glaube, auch da braucht es an der einen oder anderen Stelle auch mal noch eine gewisse Schulung. Also was Trainingslehre, Inhalte, was was Methodik, Didaktik, Ansprache mit den Kindern anbelangt. Also wenn da mal irgendwie ein, zwei Profis kommen und einfach ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, das muss jetzt nicht irgendwie eine große Trainerausbildung sein, aber ich glaube, das ja, wäre das schon an der Sinn. Stelle wichtig, weil gerade die Kinder in dem Alter, die springen dann, auf einmal sind die weg und die kriegst du halt nicht wieder. Ja. Ja, bei meinem großen Sohn war das, der hat Fußball gespielt und der war beim ersten Fußballtraining und da war natürlich eine Tonalität, da war der so erschrocken. Das war nur so ein Rumgeschreie vom Trainer und der ist da gar nicht angekommen. Der wollte gar nicht mehr hin. Zwei Jahre später ist er dann da hingekommen, aber da verlierst du halt ganz schnell so junge Spieler. Und deswegen wäre es schon cool, so aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Und in dem Verein, wo ich jetzt bin, wo ich auch selber Trainer werde, die machen das total cool. Die haben da zwei, drei auch jugendliche Trainer, die so ein bisschen sportartübergreifend trainieren mit den Kids. Und nicht nur so aus der Handballbrille in dem Fall dann schauen. Und die haben dann richtig Spaß. Ja. Und
aber so ich bin nicht bei dir. Sein. Also die Qualität ist total wichtig, aber auch natürlich die Nachhaltigkeit. Weißt du, wenn du, wer von uns weiß, kennt nicht ganz, ganz viele Fälle aus dem Handball. Da kommt ein engagierter, junger oder Trainer mit seinem Sohn meistens, kommt und macht eine tolle Arbeit. Und der Verein ist sehr erfolgreich in der Jugendarbeit. Und dann geht er weg und dann ist Feierabend. Und dann von, also ich meine, ganz ehrlich, bei mir war das auch so, bei uns damals in TSG Osweil. Wir hatten eine Jugend, da war halt der Papa von meinem Mitspieler, war der Trainer. Und wir waren sogar Halbfinale Deutsche Meisterschaft und alles. Und dann waren wir durch und dann hat er natürlich auch aufgehört und dann war Feierabend. Und da finde ich schon ein bisschen, weißt du, ein bisschen mehr Nachhaltigkeit, ein bisschen mehr einfach die Leute im Verein binden. Weißt du, Qualität und Binden, das finde ich, sind so die zwei.
Ja, perfekt. Ja. Also da gibt es bestimmt noch viele Ansätze oder viele Verbesserungen. Also da müsste man sich mal irgendwie mal zusammensetzen, weil es halt schade. Und ich glaube, wie im Handball, man sieht es jetzt auch, obwohl Handball ja schon so einen Hype erlebt, aber so an der Basis ist es halt echt schwere Arbeit. Das ist ein Brett. Ne? Also früher... Klar. Weißt du auch, Schwalbe, da gab's in jedem Handballdorf gab's eine durchgehend, in jeder Jugend gab's eine Mannschaft.
Gibt's
und
nicht
heutzutage
mehr.
Gibt's halt die ganzen Spielgemeinschaften. Du musst echt um jeden Einzelnen kämpfen, ne?
Ja, klar.
Aber was, also mein Punkt ist der, neben vielen wichtigen Sachen, die von euch schon gefallen sind, dass du halt gerade in der B- und A-Jugend brauchst du halt absolute Top-Trainer, ne? Also, und da kommst du auch ohne Kohle aus meiner Sicht nicht aus, weil gerade in dem Übergang, sage ich mal so von 15, 16 an einem Alter, wo die halt in der Pubertät sich einfach die Interessen einfach weiter auffächern, brauchst du halt Trainer, die nicht nur erstens mit Qualität und Know-how vorangehen, sondern auch mit Überzeugungskraft und auch Menschenfänger sind, weißt du? Und da trennt sich dann die Spreu vom Weizen und da brauchst du halt dann auch, wie Peter auch schon gesagt hat, auch Geld letztlich. Ne? Aber ich fand den Ansatz auch super von dir, Peter, zu sagen, hey, wir haben vielleicht so einen Pool von 2, 3, 4, im besten Fall vielleicht Sportstudenten oder angehenden Sportlehrern oder sowas, die halt individuell was machen, ne? Vielleicht Athletiktraining oder Techniktraining und so weiter, die also über das Training zweimal in der Woche hinaus nochmal individuell ein bisschen gefördert werden, ne? Oder einfach noch eine Basis dazu an die Hand bekommen, zu den Daddys oder zu den Muttis, die halt trainieren, die vielleicht didaktisch und trainingswissenschaftlich nicht ganz so auf der Höhe sind, ne?
Ja, also das war jetzt auch ein Paradebeispiel, was ich aufgeführt habe. In den meisten Vereinen wird das nicht so laufen. Da sind die Möglichkeiten gar nicht in dem Fall so vorhanden. Da muss man halt schauen, irgendwie, dass man mit dem, was da ist, gut auskommt. Und aber wie gesagt, also ich glaube, da gibt es schon auch noch Ansätze, das zu verbessern. Also
ich finde, das ist ein gesellschaftskritisches Thema. Wir schätzen unseren Sport und die Ausbildung für die Kinder nicht so hoch ein, wie sie eingeschätzt werden müssten. Wir investieren nicht genug an Fachkräften, an Geld, an Motivation. Und dann wundern wir uns, dass die Kinder weniger Sport treiben, dass die Kinder im Zweifel immer dicker werden, weil sie sich nicht bewegen. Ja, weil das ist ja wirklich so. Sie können nicht mehr auf einem Bein stehen, können nicht mehr rückwärts laufen. Und werden dann später auch relativ schneller krank, natürlich, wissen wir alle, wenn du keinen Sport treibst. Und ich finde, es ist ein gesellschaftspolitisches und sehr, sehr kritisches Thema, mit dem wir uns echt mal auseinandersetzen müssen. Und da gehört auch sowas dazu, wie führe ich einen Handballverein, sage ich jetzt mal, fernab der großen Bundesliga-Arena? Schaffe ich das, da tatsächlich noch eine gute Jugend aufzubauen, die zu motivieren, die auch gut zu trainieren und vielleicht einen Peter Gerfen oder was weiß ich wen da rauszubringen, der mal Torschützenkönig wird in der Handball-Bundesliga? Warst du ja. Du hast ganz schön viele Tore geworfen in dem Jahr. Gell? Wie viel waren das?
In dem Jahr ja, aber ich glaube, du hast irgendwie 2 Jahre später hast du noch ein paar mehr geworfen.
Deswegen habe ich es erwähnt.
Danke dir, Peter. Ja! Du hast auch noch mehr 7 Meter geworfen, glaube ich. Ich habe extra noch mal nachgelesen. Also ich glaube, du warst. Du hast 300 Tore und 248 7 Meter davon
Jetzt wird es langsam mit der Podcast dem Abbruch sehr nahe. Schon wieder. Und das nach 8 Minuten. Sehr, sehr traurig. Ich habe 7 Meter, aber damals, ich sage immer, ich habe auch viele Tore vorbereitet und war auf andere Leute da, habe viel mit dem Kreiszahn gespielt. Das hat ja auch alles nicht gezählt. Und 7 Meter waren nicht immer einfach zu werfen. Hallo?
Warum? Ja, ich habe auch welche geworfen, ja. Also ich weiß, was du meinst, ja. Aber Schwalbe, ich habe mal eine Frage an dich. Ich habe ja mal guck. Du hast ja fast 200 Länderspiele und ich denke, du kannst dich nicht an jedes Detail mehr erinnern. Aber als ich mein erstes Länderspiel gemacht habe, es waren halt nur so ein paar, da standen wir zusammen auf der Platte.
Das in war Paris bei einem gegen Japan, gell? Richtig?
Ja, das weißt du noch. Echt, ja?
Klar weiß ich das. Ich habe mich nicht vorbereitet. Also ich bereite mich doch auch vor. Natürlich. Okay. Ja, ich weiß das noch. Ich meine aber, dass wir da sehr angeschlagen zu diesem Länderspiel kamen, weil wir nämlich direkt angereist sind vom Final Four. Damals in Hamburg noch in der Alsterdorfer Sporthalle, wenn ich das
habe.
Und das war 1994, da sind wir tatsächlich auch Pokalsieger geworden.
Ja, und da hatte dann auch schon vorher alles abgeräumt.
Da sind wir Pokalsieger geworden und sind direkt nach Paris, das musst du dir mal vorstellen, also wir haben das Final vorgespielt und sind direkt nach Paris gefahren und sollten dann gegen Japan spielen und die hatten schnelle Beine, glaub mir, für Menschen, die dann leicht waren, das war schön schwer zu spielen. Und das erinnere ich mich noch dran und da warst du auch dabei, genau.
Und was heißt angeschlagen? Also du hattest noch
ein bisschen Pokal gewonnen. Hallo.
Restalkohol von 3,8 Promille oder was?
Natürlich, voll unter Volldruck standen wir da. Ja, das weiß ich noch, da war Mike Furich noch dabei, Mike Furich hat ja immer vorgezogen gedeckt, da hat Arne Ehret, der Bundestrainer, eine offensive Abwehr ausgetestet und er musste offensiv decken und da kam so ein vom Körperwuchs her relativ kleiner japanischer Gegenspieler. Und da hat er sich nach hinten auf den Arsch gesetzt. Mike Furich konnte es nicht auspendeln. Bupp, saß er hinten auf dem Bobbes. Ist da überhaupt nicht mitgekommen. Und ich habe es. Das weiß ich noch. Das war in Paris gegen Japan. Und da warst du dabei. Weiß ich.
Ja, ja. Und da hast du nach dem Spiel, oder ich weiß es auch nicht mehr genau, oder im Spiel, hast du mich dann mal so zur Seite genommen, hast gesagt, wenn du von außen reinspringst, Peter, und der Winkel ist ein bisschen eng, du kannst immer auf die andere Seite spielen, ich stehe immer da, du kannst mich immer anspielen.
Ja, siehst du. Das ist da als Sicherheit. Ja. Als Sicherheit. Sehr schön. Freut mich, dass ich das gesagt habe und freut mich, dass du dir noch daran erinnerst. Weil das zeigt ja doch, dass man so im Mannschaftssport gehören auch schon andere Sachen dazu. Finde ich schön.
Aber war das mit so einem freundlichen Unterton oder dem Natürlich. Motto, Peter, wenn du in Not bist, dann hilft dir der Schwalbe oder war es eher so, Digga, pass mal auf, wenn ich freistehe und du mich nicht anspielst, dann haben wir ein Problem.
Und du den doch verwirfst.
Schwalbe wollte jetzt gerade schon nur den Podcast abbrechen. Ich halte mich jetzt ein bisschen zurück mit irgendwelchen Aussagen. Das war schon freundschaftlich, glaube ich.
Nein, war es auch.
Ich meine, ich habe in der Situation sogar, ich habe da auch ein paar Tore geworfen in dem Spiel. Ja. Und ich habe dann von dem spitzen Winkel Tor geworfen, war dann drin. Dann war das sowieso entschuldigt, aber...
Sollte kein Druck sein, sollte eine Hilfestellung sein.
Ja, ja, genau.
Wahrscheinlich hast du ihn reingemacht, weil du gewusst hast, Mann zur Not steht da drüben, Schreiber und hilft
mir. Ja, ja, genau.
So,
du wärst jetzt, dann auch jetzt, reingeflogen, oder? Ich hätte einen Kämpfer spielen können, oder?
Genau. Und ich wäre auf meinen Knien gelandet. Um Gottes Willen. Hör auf.
Und wenn, ja, aber das war, damals war es aber schon auch eine andere Zeit. Also ich bin ja da in die Nationalmannschaft gekommen. Da war ich gerade in so einer Hochphase, auch in Bad Schwartau. Und da wurden mir die Flügel aber als Flügelspieler ganz schnell gestutzt. Also auch von der Arno Ehret, der jetzt nicht der größte Kommunikator oder empathischste auf seine Art und Weise war. Das war halt ein bisschen schwierig für mich als Neuling da reinzukommen, damals in die Mannschaft. Und wir hatten, ich glaube, das war ja auch noch im Rahmen von diesem Vier-Länder-Turnier, wir hatten ja auch noch ein Spiel gegen Spanien, meine ich. Ich glaube, das war auch irgendwie da mit drin. Und da hatte ich irgendwie so ein Rückhandtor gemacht, war beim Tempo-Gegenstoß, war ein bisschen im Bedrängnis. Und da hat er mich aber richtig zur Sau gemacht, Arno Ehret. Hm? Ich meine, der war drin, ja, aber er hat mich, also der konnte das überhaupt nicht leiden, solche Grappen. Hm? Und ich glaube, da hatte ich schon so ein bisschen bei ihm verschissen.
Es war tatsächlich damals eine ganz andere Zeit, genau.
Komplett,
ja. Dass du solche Sachen gemacht hast.
Ja.
Ich finde jetzt grundsätzlich, man muss immer so ein bisschen respektvoll mit den Situationen umgehen. Das hast du aber auch gemacht und das haben wir damals alle gemacht. Nur heutzutage machen das manchmal welche nicht, weil sie glauben, sie dürfen alles machen. Das finde ich auch ein bisschen anstrengend. Ja. Das ist immer noch Mannschaftssport und der Erfolg steht über allem. Weil gerade dieses Thema, jetzt hole ich mal eine Sekunde aus, fand ich jetzt bei der Europameisterschaft, die wir gerade hinter uns haben, ich habe so viele erste Würfe gesehen, auch von außen, irgendwelche Trickwürfe, die nachher nicht drin waren, wo ich so sage, was macht ihr da? Also werfe ich jetzt den ersten Ball als Dreher, Leger, muss ein Heber sein, muss ganz toll aussehen und auf einmal gerade Druck und die Torhüter sind nachher die Superhelden, weil die eine Quote haben von 48%. Und da habe ich mich manchmal gefragt, also weißt du, wir früher, sag ich mal, da musstest du den ersten am Standbein vorbeiwerfen, fertig, nicht lang rummachen. Und vielleicht hast du dann beim dritten, vierten Mal angefangen zu sagen, jetzt mache ich, was du vielleicht schon am zweiten mit dem
Rückhandtor. Ja, ja.
Aber sehe ich das falsch? Also ich glaube, dass die Torhüter jetzt auch so viele Bälle halten, weil die Schützen sich nicht die Torhüter angucken, sondern sich überlegen, was kann ich jetzt für einen tollen Wurf für die Galerie machen? Um es mal so auf den Punkt zu bringen. Ist das falsch?
Ja, also ich sehe es halt ein bisschen, also ich habe das ja auch alles beobachtet, ich sehe auch Unterschiede, also bei den Deutschen habe ich es jetzt auch beobachtet, mal ein bisschen stärker, aber ich glaube, das ist schon in der DNA, gerade von skandinavischen Spielern, auch bei den Dänen oft so vorhanden, dass sie auch, ich habe jetzt oder schreibe jetzt auch gerade ein Buch, interviewe auch ganz viele Spieler, also aktuelle Stars der HBL. Und für die steht ganz oben so diese Kreativität, also dieses Ausleben halt auch mal austesten, ausprobieren. Und dann geht das, glaube ich, schon in Fleisch und Blut über. Und für die ist jetzt unbedingt ein Dreher nicht irgendwie etwas Besonderes, sondern halt einfach irgendwie, das gehört zum ganz normalen Wurfrepertoire. Da machen die sich, glaube ich, weniger Gedanken, ich hau den ersten Mal am Kopf vorbei oder am Standbein, sondern das ist eine gute Waffe, ein erfolgreicher Wurf, den ich habe. Also bringe ich ihn auch an. Und wenn es halt auch der erste Wurf ist, müsste man mal genau analysieren und vergleichen. Aber ich glaube, mittlerweile ist das so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man, und auch sehr erfolgreich ja auch bei vielen Spielern, dass das auch durchaus legitim ist, halt auch damit anzufangen. Es sieht natürlich ein bisschen komisch aus, wenn er nicht drin ist. Ne?
Also ich finde dann so dänische Spieler, klar, wenn du die anführst, die können das ja alles, aber ich habe immer das Gefühl, das machen auch welche, die es nicht so gut können.
Ja, vielleicht. Ja, das ist natürlich die Grundvoraussetzung, dass man es halt gut können sollte. Ja.
Weil ich weiß immer genau, mein Gedanke beim Wurf war immer, ey, das ist mir scheißegal, wie der reingeht. Hauptsache, der geht rein. Das ist mir so egal. Und ob der toll aussieht. Und ich habe auch einen 7 Meter, ich habe 5 in Folge am Standbein vorbeigeworfen, wenn es sein müsste. Ja, da habe ich mir keine Gedanken dazu gemacht. Jetzt muss ich aber noch zeigen, dass ich jetzt noch einen Heber oder Leger kann. Aber natürlich, deine Begründung finde ich auch sehr sinnvoll, finde ich auch richtig. Wenn es zum Repertoire gehört, warum nicht? Klar, wenn man es kann.
Ihr seid ja Profis, ihr schaut euch ja auch jedes Spiel an der HBL. Ich habe jetzt gerade eine Szene noch im Kopf. Gerade ein Spiel vor kurzem, da hat ja Flensburg gespielt gegen Berlin. Mhm. Und Flensburg in den letzten Minuten hatten ja irgendwie 2-3 Mal wirklich die Chance, auf 2 oder 3 wegzugehen. Und dann gab es eine Szene mit Jürgensen am Kreis, wo der wirklich 2 Meter links und rechts Platz hatte. Und dann macht er irgendwie, holt er weit aus, macht einen Dreher und Keeper hält. Ja? Wo dann, ich habe es dann nachher noch gelesen, bei Insta etc., alle natürlich gesagt haben, wie kann der das machen? Ne? Wie kann der in der Phase, er hat so viel Platz überall, aber er haut das Ding mit einem Dreher oder will er versuchen, vorbeizuwerfen. Aber ich glaube, das ist halt einfach so verankert bei denen. Ne? Der kann es ja, und er macht dann irgendwie aus 10 Versuchen, macht er damit 8 Tore. In dem Moment war es halt ein bisschen unglücklich, sieht halt blöd aus. Aber ja, ich weiß nicht, kann man, glaube ich, irgendwie ja, geteilter Meinung sein. Also es ist schwierig, aber das glaube ich auch. Also man muss es schon richtig können und gut können. Und da muss dann halt wirklich mal analysieren, wie erfolgreich ist es, und dann rechtfertigt das auch mal einen Fehlwurf. Dann ist das, glaube ich, auch.
Ich wollte gerade sagen, nicht, dass jetzt irgendjemand da draußen glaubt, dass ich meine, wir müssen alle nur noch geradeaus aufs Tor werfen. Ich finde es auch toll. Ich finde es toll, wenn man das kann, wenn man es im richtigen Moment einsetzt. Ich finde, der Erfolg, der Torerfolg muss über allem stehen. Das ist für mich wichtig. Und da denke ich, habe ich manchmal das Gefühl, dass es vielleicht nicht ganz so ist. Manchmal. Denke ich, oh, weil wenn, und dann bringen sie sich unter Druck. Das finde ich ja immer noch viel lustiger, weil wenn du selber mal da auf dem Spielfeld standst, dann erkennst du ja auch, dass jetzt ein Spieler nach den ersten ein, zwei Fehlversuchen auf einmal unter Druck gerät und dann macht er es auf einmal nicht mehr. Weil dann denkt er sich, ach du Scheiße, wenn ich es jetzt mache, dann kriege ich richtig auf die Omme. Ja, also muss ich jetzt gerade auswerfen, und jeder Torhüter weiß natürlich, ne, jetzt draußen.
Aber was ich glaube, also.
Du bringst dich in so eine Situation. Warum bringst du dich in so eine Situation?
Aber ich hab auch so eine Vermutung. Ich weiß nicht, ob du da auch vielleicht in diese Richtung denkst. Ich meine, wir haben früher in den 90ern, da wurde ja Handball, ja klar wurde da mal was gezeigt, aber das war medial ja fast schon eine Randsportart. Also es war halt irgendwie nichts im Vergleich zu heute. Heute wird jedes Spiel bei deinen, also jedes Spiel kann man sehen. Es ist halt immer irgendwo, werden die besten Tore nachher nochmal gezeigt. Ne? Und jeder will natürlich glänzen, ja, ne? Will mal so richtig so ein cooles Ding da ablassen. Ne? Also früher, weißt du, hat das einfach auch keine Sau interessiert. Und heute wirst du natürlich schon berühmt, Punkt, wenn du mal so ein Megator machst. Ne?
Ja. Ist ein Punkt, auf jeden Fall. Du hast das Buch angesprochen, was du schreibst im Moment gerade. Handballprofi, deine Leidenschaft, dein Weg, dein Erfolg ist der Titel oder soll der Titel werden. Peter, kannst du mal ein bisschen zur Idee und zur Motivation, dieses Buch zu schreiben, erzählen?
Ja, die Zielgruppe von diesem Buch sind natürlich junge Handballer, Handballerinnen und auch Eltern, die einfach vor der Frage stehen oder denen wir auch eine Anleitung geben wollen, besser zu werden im Handball. Ob das später Handballprofi wird oder professionell im Bundesliga-Bereich, sei mal dahingestellt. Ich glaube allgemein erstmal besser zu werden im Handball. Und deswegen haben wir ja diese Buchidee einfach mal so ein bisschen weitergesponnen und sind dann an den Punkt jetzt gekommen, wo wir dann gesagt haben, ja, was braucht es dafür? Es braucht dann irgendwie ein Stück weit die Vorbilder. Und das sind halt so die aktuellen Stars der Handball-Bundesliga. Dann haben wir die einfach mal gefragt, irgendwie, wie es bei denen in der Jugend war, was denen geholfen hat, welche Tipps sie jungen Handballer, Handballerinnen geben können. Wir haben in dem Buch halt auch einen Blog, wo es halt um mentale Aspekte geht. Also wie bereite ich mich auf ein Spiel vor? Wie verarbeite ich bestimmte Situationen im Spiel, auch wenn es mal nicht so gut läuft? Wir haben einen Athletikblog mit im Buch, wo Spieler, Spielerinnen auch neben ihrem Vereinstraining auch ein Training, also auch für sich zu Hause oder bei sich zu Hause machen können und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt so ein Paket, wo wir halt einfach sagen können, wenn ihr das lest, dann kommt ihr ein Stück weit weiter voran in eurer Karriere, gerade in jungen Jahren. Ein großes Thema ist halt auch, wir schauen uns oder haben uns halt auch die Handballinternate, Sportinternate angeschaut von den Top-3-Clubs. Wie wird da gearbeitet? Und vor allen Dingen gibt es auch noch einen alternativen Weg. Das ist ja auch eine Frage, die sich dann oft an die Eltern stellen, wenn einfach die Entscheidung ansteht, ja, soll mein Sohn, meine Tochter einfach bei dem Aufwand, der betrieben wird, vielleicht dann auch fernab der Heimat in ein Handball-Sportinternat gehen? Oder sind vielleicht die Voraussetzungen vor Ort auch so gut oder vielleicht sogar besser, wo man halt immer individuell auch schauen muss? Und da haben wir halt ganz viele Beispiele von beiden Seiten, Also wo das mal gut funktioniert hat, wo es mal weniger gut funktioniert hat und wo halt auch der alternative Weg besser war.
Finde ich total spannend.
Und da haben wir
das ist ja so ein Punkt, wo man sagt, mein Gott, ist es wirklich so, dass man die Kinder aus dem Haus geben muss mit 14 und dass die 10-mal die Woche trainieren und von Fremden, sage ich jetzt mal anführungslosen Fremden aufgezogen werden, diese Kinder? Ist das der einzige Weg, um Handballprofi oder Sportprofi zu werden? Oder kann man das auch vielleicht im näheren Umfeld mit vielleicht nicht 10-mal Training die Woche erreichen? Wie ist denn die Antwort? Es geht beides.
Es geht beides und interessanterweise, gerade viele skandinavische Topspieler, sei es Jim Gottfriedsson beispielsweise, haben wir gefragt, aber auch andere, die haben wirklich den Weg eher gesucht, in ihrer Heimat, also an ihrem Heimatverein zu trainieren. Die haben gesagt, wir haben hier wirklich wir hatten so gute Trainer, auch im Jugendbereich. Wir haben das Ding hier auch zu Hause gewuppt. Wir mussten nicht irgendwo nach Göteborg irgendwie nochmal 200 Kilometer weiter. Auch viele dänische Spieler, bei denen war das ähnlich. Wir haben in dem Buch...
Die hatten natürlich auch eine gute Struktur um sich rum. Da waren auch gute Trainer und die hatten auch dieses...
Das
ist ja auch wichtig. Die hatten das, was wir am Anfang mal angesprochen haben, auch einen Athletiktrainer und einen Techniktrainer oder wie auch immer. Und vor allen Dingen Trainingszeiten, nehme ich mal an, in ihren Dörfern. Die dürften auch 3 Stunden am Tag einen Dreher üben, weil das machen die ja sehr, sehr gerne, wie wir vorhin festgestellt haben.
Ja, stimmt, ich glaube das? Aber in den Dörfern, ja, die sind natürlich dann irgendwann auch so zu Top-Vereinen in der Nähe gewesen und haben dann die Vereine gewechselt und hatten dann ähnlich, wir hatten jetzt beispielsweise, um ein deutsches Beispiel zu nennen, auch den Finn Nikolaus von Stuttgart, der jüngste HBL-Spieler bislang war und ist.
Guter Junge, Kreisläufer, guter Junge.
Ja, ich bin auch sehr befreundet mit seinem Vater Marc, der hat früher in der zweiten Liga gespielt, im Fulling, Marc Nikolaus. Mhm. Und der hatte natürlich auch zahlreiche Anfragen, auch vom Bob aus Berlin und so weiter, auch aus Mannheim vom Leistungszentrum. Aber der hat sich dann für den Weg entschieden, zu Hause zu bleiben, ist dann auf ein Sportgymnasium nach Stuttgart gewechselt, aber hat weiterhin zu Hause geschlafen, zu Hause gewohnt, hatte natürlich dann aber auch die guten Trainingsbedingungen in Stuttgart schon in der Jugend. Ja? Und da musste er halt nicht irgendwie nach Berlin oder ganz fern der Heimat irgendwie sein. Hat dann den Weg genommen und ja, sieht man ja auch, wie erfolgreich das bei ihm jetzt so gelaufen ist.
Ja.
Auch da, also beides geht. Ich glaube, wenn Bob
diese Struktur muss halt am Leben bleiben. Ja, ich finde, diese Struktur muss am Leben bleiben. Das ist für mich ganz entscheidend. Ich glaube, unser Handballsport lebt ja auch davon, dass auch kleinere Vereine noch konkurrenzfähig sind und gute Spieler haben. Es kann ja nicht sein, dass dann nur noch 6 oder 8 Vereine gute Handballer ausbilden. Überleg mal, wie viel wir da verlieren. Und von daher ist es gut, auch ein Sportgymnasium zu bedienen oder kleinere Vereine so auszustatten, dass die das halt auch leisten können. Ja,
finde ich gut.
Und wen habt ihr da interviewt? Du hast gesagt, Jim Gottfriedsson, also ein paar Flensburger wahrscheinlich dann.
Genau, wir haben gerade von den Top-Mannschaften, gerade Flensburg, Magdeburg, wir haben dann auch die Verantwortlichen der Vereine, also von Magdeburg haben wir natürlich Benno Wiegert auch gefragt, wir haben dann aber auch die Jugendleiter gefragt, wie Yves Grafenhorst von Magdeburg, auch in Flensburg, von der Flensburg-Akademie. Wie sieht denn so ein Leben aus? Was ist das Besondere? Auch gerade in eurer Philosophie, da unterscheiden sich ja auch die Handballschulen ein Stück weit. Und das ist dann ganz interessant zu erfahren. Wir führen gerade noch Interviews auch wirklich mit Spielern, mit jungen Spielern, die in den Schulen sind, um einfach die mal zu hören, einfach mal zu erfahren, wie geht es euch denn so konkret? Wie sieht so ein Alltag aus in der Schule? Und wenn man da so ein bisschen die Vergleiche hat, also nicht nur Berlin sozusagen, man hört jetzt immer nur das Aushängeschild, aber es gibt auch andere Handballschulen, es gibt auch andere Sportinternate, die eine ganz tolle Arbeit leisten, um dann halt einfach mal so die Vor- und Nachteile so ein bisschen herauszustellen. Und wie gesagt, dann halt einfach, so wie Schwalbe gerade auch schon so gut gesagt hat, einfach den alternativen Weg aufzuzeigen und zu sagen, ey, das ist auch ein Weg, der gehbar ist und der vielleicht für mich auch viel besser ist, weil ich irgendwie man muss wirklich individuell schauen, weil ich so von meinem Naturell, von meiner Mentalität vielleicht besser aufgehoben bin, wenn ich noch so diese elterlichen, heimatlichen Strukturen habe und nicht unbedingt ganz woanders bin. Das kann auch gut sein, einfach mal raus aus der Komfortzone. Aber für den einen oder anderen ist es dann eher vielleicht nicht so gut in dem Alter. Also da muss man sich dann wirklich Gedanken machen und im Einzelfall immer nochmal entscheiden. Aber wir sagen ja nicht, mach dies, mach das, mach jenes, sondern wir zeigen einfach Beispiele auf und dann muss am Ende jeder das natürlich selbst für sich entscheiden. Ja.
Ich würde gerne nochmal in den Rückspiegel gucken, nochmal zum Anfang zurückkommen. Wir haben über deine tolle Karriere gesprochen mit Bundesliga-Torschützenkönig, mit Länderspielen, 3 waren es, glaube ich.
Na, hört schon auf.
Ne? Ja, besser 3 als 2, sage ich immer. Ne? Oder besser drei als keins.
Aber Peter, waren es von der Jugend und Junioren, aber gut, das zählen wir nicht mit.
Also 3A-Länderspiele, so um präzise zu sein. Das war Mitte der 90er und dann 97, da warst du dann 27, 28. Da hast du dann aufgrund gesundheitlicher Probleme gesagt, so bis hierhin und nicht weiter und hast dann eher unterklassig weitergespielt. Kannst du denjenigen, die das nicht mehr so vor Augen haben, da mal einen Einblick geben und die mal mitnehmen, was das für eine Zeit für dich war und tatsächlich dann wirklich so vom Peak zu sagen, so boah, nee, Schluss, aus.
Ja, es ist immer schwierig natürlich, das so in 2 Sätzen zusammenzufassen, aber ich versuche ein bisschen auszuholen, ohne das jetzt in die Länge irgendwie zu ziehen. Ich hatte dann, wie du schon kurz angekündigt hast, in Bad Schwartau eine sehr erfolgreiche Zeit, habe dann aber den Verein gewechselt, bin dann von Schwartau dann damals zum VfL Hameln gewechselt. Die waren damals noch eine Hausnummer in Deutschland. Die waren, als ich gewechselt habe, damals waren die Vizemeister. Und habe da im ersten Jahr ein richtiges Seuchenjahr erlebt. Hatte dann Lungenentzündung, hatte pfeifersches Drüsenfieber. Und warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Ist noch
einfach
da?
Weiter. Ja, einfach weiter. Ja? Ja.
Man hört mich noch.
Einfach okay. Weiter.
Ja. Und habe das erste Jahr kaum gespielt. Und bin dann wirklich da schon in so ein Loch gefallen. Also da kamen auch viele Dinge zusammen, auch so aus dem privaten Umfeld. Ich hatte ein Haus gebaut in Timmendorf damals. Das konnte ich dann irgendwann nicht mehr halten. Da kamen finanzielle Probleme dazu. Also es kam im Grunde genommen von allen Seiten. Da muss man wissen, es gibt da bestimmt auch so eine genetische Disposition. Also auch in unserer Familie gab es da schon auch Familienmitglieder, die auch mal psychisch ein bisschen Probleme hatten. Also es war, um es kurz zu sagen, einfach mal so ein Riesentopf, so ein Fass, was dann irgendwann voll war. Und dann genügte irgendwann ein Tropfen und dann ging es halt nicht mehr weiter. Also ich bin dann wirklich in so ein Loch gefallen im zweiten Jahr in Hameln. Und keiner wusste, was mit mir los war. Ich konnte mich nicht mehr konzentrieren im Spiel, im Training. Also ich hatte dann wirklich massive Ausfälle, auch im Spiel. Ich habe alles so nochmal vernebelt gesehen und du stehst dann auf dem Spielfeld und das Spiel läuft an dir vorbei. Aber du hast im Grunde genommen das Gefühl, am liebsten würdest du schon aus der Halle laufen, weil du denkst irgendwie, mit dir selbst geht es jetzt dann irgendwie auch vorbei, weil ich hatte wirklich ja mitunter Todesängste, also eine richtige Panikattacken kann man auch im Nachgang so sagen. Früher war mir das gar nicht bewusst, ich wusste wirklich gar nicht, ich habe mir dann Hilfe geholt, ich wusste gar nicht, was mit mir los war. Bin dann zu Ärzten hingegangen, auch alles ganz heimlich, ja, also man hat es nicht öffentlich gemacht. Hat sich da auch niemand anvertrauen können, auch erst recht nicht zu der Zeit im Verein. Da waren dann ganz, ganz viele Untersuchungen, die gemacht wurden. Ich dachte, da habe ich irgendwas im Kopf, ist da ein Tumor oder ich wusste es wirklich nicht und konnte also überhaupt nicht mehr performen. Ich konnte gar nicht mehr meine Leistung abrufen. Ich habe mich gar nicht mehr später aus dem Haus getraut, habe mich dann entschuldigt beim Training, ich bin krank und dabei war ich es eigentlich gar nicht. Also mit irgendwelchen Pseudo-Erkältungsinfekten habe ich mich abgemeldet. Und ja, so kam dann einfach so dieses Missverständnis auch auf oder halt auch von Seiten des Vereins. Er hatte wahrscheinlich auch keinen Bock mehr. Identifizierte sich gar nicht mit uns, macht er sein eigenes Ding und keiner wusste eigentlich, was da mehr los war. Und ja, und dann war ich an so einem Punkt, wo ich dann mir psychologische Hilfe gesucht habe und dann auch ganz schnell gesagt habe, ich komme hier an dem Punkt nicht weiter. Und habe mich dann einweisen lassen, auch in eine Klinik, in eine psychosomatische Klinik in Bad Bramstedt, in der Nähe von Hamburg. Ja. Und das war noch zu meiner aktiven Handballzeit, das war so 97, 98, wo ich wirklich so einen Cut gemacht habe, weil die Frage, die sich dann stellte, war irgendwie, ja, komme ich hier irgendwie wieder einigermaßen heil oder lebend hier raus, um es mal wirklich ganz drastisch auszudrücken, oder mache ich so weiter? Und es ging halt nicht mehr so weiter. Ich musste irgendwie die Reißleine ziehen und habe dann auf eigenem Entschluss habe ich mich dann einweisen lassen in diese psychosomatische Klinik in Bad Bramstedt. War da bestimmt 5-6 Wochen und das hat mir gut getan, das hat mir geholfen. Ich habe da viele Werkzeuge an die Hand bekommen, habe wieder Vertrauen auch in meinen Körper gefunden, weil gerade so als Handballprofi oder Sportler ist einfach der Körper das Kapital, was man hat. Und wenn dieses Vertrauen so verloren geht, und das war damals, ist damals bei mir verloren gegangen, dann ist das natürlich etwas, wo du dann nicht mehr spielen kannst, wo du deinen Beruf nicht mehr ausüben kannst. Und das kam dann so ganz langsam wieder, um überhaupt mal wieder zu laufen, ohne zu denken, okay, wenn der Puls jetzt mal ein bisschen höher ist, dass du da kein Herzkasper kriegst oder sowas. Ja? Und die Gefühle hatte ich halt früher. Und da brauchte ich echt Hilfe und konnte mich aber im Verein niemanden anvertrauen und wollte das irgendwie auch nicht, gab nicht so die Ansprechpartner.
Aber was hast du, Peter, einmal ganz kurz dazwischen, was hast du denn während der 5-6 Wochen dem Verein gesagt, wo du bist? Oder hast du das schon betroffen?
Das war dann zu dem Zeitpunkt, als der Verein schon den Vertrag mit mir aufgelöst hat. Ah, okay. Weil irgendwann der Punkt da war, ich bin nicht mehr zum Training gekommen, ich konnte nicht mehr spielen und habe ja einen guten Vertrag auch damals gehabt. Das war ja noch zu Erstligazeiten in Hameln und ich bin damals ja von Spartau als Torschützenkönig da hingegangen und habe einen guten Vertrag gehabt und die haben dann irgendwann gesagt, ja gut, so viel Geld ausgeben für einen Spieler, der nicht da ist und der uns vielleicht aus deren Sicht, kann man ja auch verstehen, also deren Gefühl war so, der will uns hier verarschen, der hat keinen Bock und was wollen wir mit dem? Ne? Also ich bin mit dem Trainer da nicht mehr klargekommen, aber keiner wusste im Grunde genommen auch, was mit mir los war. Und dann hatte ich zu dem Zeitpunkt also auch keinen Vertrag mehr, hatte immer noch meinen, also es kam dann vieles zusammen, also man ist quasi eingebrochen, auch finanziell, ich hatte mein Haus noch in Timmendorf, konnte das nicht mehr halten und dann ist es explodiert, ich musste irgendwas machen, sonst wäre ich irgendwie vor die Hunde gegangen. Ja. Und hab dann danach aber nochmal einen Verein gefunden, habe dann noch in Bielefeld gespielt nach dieser Zeit, die haben damals in der zweiten Liga gespielt. Aber ich konnte mein Niveau, was ich vielleicht vorher hatte, konnte ich gar nicht mehr abrufen. Also das war schon so ein Cut. Und das hat mich schon auch noch ein Stück weit begleitet. Jetzt nicht mehr in der Stärke wie vorher, aber ich konnte nicht mehr irgendwie so die Leistung abrufen, wie ich es hätte eigentlich abrufen können.
Ja, hört sich dramatisch an, auf jeden Fall.
Ja, das war auch, ich habe natürlich erst viele, viele, viele Jahre später das öffentlich gemacht, wie viele Sportler das ja auch erst immer nach ihrer Karriere oft machen, weil sie sich einfach nicht trauen, in ihrer aktiven Zeit das öffentlich zu machen oder sich da jemandem anzuvertrauen, weil es natürlich immer ein Zeichen von Schwäche ist aus der Sicht des Spielers. Und ich glaube, mittlerweile hat sich da schon noch ein bisschen was gewandelt. Also es ist nicht mehr so ein Tabuthema wie vielleicht noch zu der Zeit damals bei mir, Ende der 90er. Es gibt mittlerweile viele Beispiele von Sportlern aus unterschiedlichsten Sportarten, die dann auch schon erzählt haben, was da passiert ist. Und ich glaube, auch generell in der Gesellschaft ist das Thema natürlich jetzt also auch dann nochmal verstärkt durch Corona. Es ist halt, ich will nicht sagen salonfähiger, aber es ist hat nicht mehr dieses Tabu-Image, was es halt früher auch im Sport hatte zu meiner Zeit in den 90ern. Weil da war es halt in den 90ern, war auch Handball einfach, da stehen nur harte Männer auf der Platte und müssen Leistung zeigen. Und wenn du da irgendwie ankommst mit Ängste und ich weiß nicht und Zumindest war das aus meinem Gefühl damals. Ich weiß es nicht. Das ist hypothetisch. Vielleicht, wenn ich mich jemandem damals anvertraut hätte, vielleicht hätte ich irgendwie den richtigen Menschen in dem Verein auch erwischt und dann hätte man Lösungen gefunden. Aber ich hatte irgendwie nicht das Gefühl, dass es da jemanden gab und habe mich da einfach nicht getraut. Ja.
Wie hast du das wahrgenommen damals zu der Zeit, Schwalbe? Gab es in deinem Umfeld, auch bei Mannschaftskollegen, Jungs, die psychisch Probleme hatten?
Also ich muss da auch 2-3 Sätze dazu verlieren. Zum einen, die Sachen, die Peter da anspricht, die bringen natürlich ab und zu schon auch mal so eine kleine Seite bei mir, in mir drin so zum Klingen. Ja, wenn es ist nicht so, dass jeder Spieler auch damals da einfach durchmarschiert ist und mit diesen ganzen Situationen, die da auf ihn gekommen sind, klarkam. Nur damals gab es halt relativ wenig Hilfe. Ich erinnere mich an Situationen, wo ich auch vorm Spiel, sage ich jetzt einfach mal, auf der Toilette war und gedacht habe, jetzt bleibe ich einfach hier sitzen, ich gehe nicht mehr raus, ich kann jetzt nicht raus und will nicht raus, ist mir viel zu viel. Habe mich dann halt irgendwie wieder überredet, das doch zu machen. Also ich glaube, solche Situationen hat schon jeder Spieler auch erlebt, von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Wenn dann noch andere Faktoren dazukommen, externe finanzielle Geschichten und alles und vielleicht auch der Vereinswechsel, der weiß ich jetzt nicht, der vielleicht dann auch nicht einfach war, neues Umfeld, neuer Trainer, neue Mannschaft, das kann man schon sehr gut nachvollziehen. Ich weiß es auch nicht, ob damals jemand geholfen hätte, wenn man einen Hilferuf losgelassen hätte. Ich glaube, die Zeit war noch nicht reif dafür, ja, glaube ich schon, dass damals halt doch dieses wir sind harte Jungs-Image schon über allem stand. Auf der anderen Seite waren jetzt auch keine Doofköpfe alle miteinander. Vielleicht hätte einer oder andere ja auch anders reagiert, weiß ich jetzt nicht. Aber es wäre sicherlich eine schwere Situation für den gewesen, erstmal der sagt. Ich glaube, dass das ist schon erstmal so eine Situation, wo man sagt, oh, war das richtig, dass ich das jetzt öffentlich gemacht habe? Also ich kann Peter da durchaus verstehen, auch zu sagen, das war damals nicht so ganz richtig. Und deswegen freue ich mich eigentlich, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der wir auch erkennen, dass mentale Stärke natürlich positiv sein kann. Du brauchst ja eine mentale Stärke. Du musst ja Menschen haben, die sich auch ihrer Schwächen und der Drucksituationen bewusst sind. Weil erst wenn du dir der Sachen bewusst bist, kannst du ja auch wirklich was Positives rausziehen. Kannst sagen, ja, das ist eine Drucksituation. Und wie Peter auch gesagt hat, da habe ich jetzt das oder das Werkzeug und da kann ich damit umgehen. Und dann trifft mich das nicht so. Weil ganz zum Schluss gibt es da ja immer eine Lösung für, zum Glück. Aber das ist schon eine Situation, die auch heute im Leistungssport sehr häufig vorkommt. Und ich auch schon, und man sieht das ja auch, es gibt ja auch ganz viele Beispiele, allen voran auch so ein Sebastian Deißler, der zu den Bayern gewechselt ist damals und dann eigentlich nie mehr Fußball gespielt hat, eines der größten Talente des deutschen Fußballs, weil einfach die Drucksituation so vielschichtig war. Also ich finde, wir sollten uns darum kümmern. Und ich weiß auch, dass jetzt mittlerweile in fast jeder Bundesliga-Mannschaft auch Betreuung angeboten wird oder Betreuung da ist und jeder das wahrnehmen kann nach eigenem Gusto. Ob er das nur unter 4 Augen machen will oder ob er das der Mannschaft sagt, das ist heutzutage, glaube ich, relativ normal.
Ja, genau. Das ist absolut der Punkt, den wir auch dann nochmal nachgefragt haben, auch für unser Buch, wo wir dann auch in den Handballleistungszentren gefragt haben, was passiert, wenn Probleme da sind? Gibt es auch Ansprechpartner? Oder gibt es auch Ansprechpartner bei den Profis? Und das ist genauso, wie du sagst, mittlerweile hat sich da echt was gewandelt. Es gibt ja auch aktuelle Beispiele wie Mikkel Hansen, der ja auch da mit seinem Burnout zu tun hatte. Also von daher weckt das schon auch so ein Stück weit mehr so das Bewusstsein, an der Stelle auch mehr zu machen, gerade wenn es irgendwie so prominente, große Beispiele gibt. Und mittlerweile, und das haben wir auch als Rückmeldung bekommen, gibt es dann auch wirklich so die Ansprechpartner in den Vereinen, wenn dann etwas ist, gerade auch für junge Spieler. Also auch gerade, wir haben ja eben über den Wechsel halt vom Elternhaus vielleicht in so ein Handballinternat auch geredet und was passiert, also auch selbst bei kleineren Sachen, also mit Heimweh und so weiter, Freunde, das ist ja aber auch schon ein großer Einschnitt für junge Handballer, dass sie dann nicht so alleine gelassen werden, sondern dass sie da auch mal jemanden haben, der die auch mal ein Stück weit auffängt. Ja.
Natürlich.
Und bei den Profis genauso. Also nur weil sie Profis sind, heißt es nicht, dass sie vor allen gefeit sind. Und das ist wirklich deutlich besser geworden, dass es da schon diese mentale, psychologische Unterstützung gibt, dass es da Ansprechpartner gibt in den Vereinen. Ich finde das total wichtig. Ich glaube, das ist immer noch ein Stück mehr, noch weiter ausbaufähig. Das ist schon, hat sich gut entwickelt. Das könnte von meinem Gefühl an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen mehr sein, vielleicht auch Richtung zweite Liga. Aber da ist man schon jetzt auf einem besseren Weg. Also hat sich schon wirklich viel zum Positiven verändert.
Aber wie gut, dass denn so jemand wie du so ein Buch schreibt, der offensichtlich ja, so wie du es jetzt gerade auch geschildert hast, eine unglaubliche Range hat an Gefühlen und Erlebnissen zwischen ganz, ganz oben und ganz, ganz unten und dann diese Erlebnisse teilt. Also bin ich sehr gespannt. Wann werden wir das in den Fingern haben, das Buch, bitte?
Ja, ich mache das ja zusammen mit Bock auf Handball und Daniel Duhr. Und sind wir uns noch nicht ganz sicher. Also wahrscheinlich so zum Herbst hin, September, Oktober ist so der Zeitpunkt, wenn dann da ist es wahrscheinlich auf dem Markt. Schicke ich euch gerne zu. Ja? Kriegt ihr gleich zu lesen.
Sehr schön.
Das hört sich gut an. Und dann sind wir schon wieder im Oktober und dann wieder in der Zeit, wo wir uns in den Sessel legen und das Leselicht anmachen und ein Buch lesen.
Genau.
Weil da ist in Norddeutschland schon wieder richtig schön dunkel.
Ja,
da ist es Licht wieder aus.
Ja, das war ein großes Vergnügen, Peter, dass du da warst und uns von deinen vielen Höhen und Tiefen berichtet hast.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank auch, dass ich Schwalbe mal wieder sehen durfte. War mir eine große Freude. Macht weiter
Ehre.
So, toller Peter. Podcast und macht immer Spaß, euch zu hören.
Wunderbar. Also, Peter, alles Gute, Peter. Vielen Dank. Schöne Grüße.
Ja, euch auch und bis bald. Ja,
bis ciao. Bald. Ciao, ciao.
Tschüss. Also, ein guter Beleg dafür, Peter Gerfen, dass wir auch mal weg gehen von der Aktualität und vom Sportlichen, Schwalbe. Und wenn ihr da draußen in unserer Community Vorschläge habt, Mensch, den würde ich gerne mal wieder hören oder was ist eigentlich mit dem, dann schreibt uns das gerne, gehen wir gerne drauf ein, weil solche Gespräche sind auf jeden Fall immer wieder belebend und das ist eine völlig neue Erkenntnis für mich, der Schwalbe, der hat sich damals auch richtig sorgenvoll um seine Mitspieler gekümmert, dass wenn sie mal in Notsituationen sind, können Sie ihn immer anspielen.
Ist das eine Neuigkeit für dich? Ich dachte, du wüsstest das, dass ich so ein Mensch bin. Zurückhaltend, liebevoll, so charakterisieren mich alle Menschen, die mich nicht kennen. Gut. Und Spaß.
Wir haben heute ein bisschen Zeitdruck hinten raus. Schwalbe muss zum Zahnarzt. Hoffentlich keine Komplettreparatur, sondern nur...
Einmal mit dem Baseballschläger reinhauen und komplett neu einrichten. Nein, ich muss einfach nachschauen lassen und ein bisschen, dass alles in Ordnung ist. Das ist wichtig. Kann ich nur jedem empfehlen. Muss man alle halbe Jahr machen und ich hoffe, es ist alles okay.
Ganz genau.
Aber ich habe einen Termin. So ist das Leben.
Genau. Also dann alles Gute, Schwalbe. Grüße nach draußen und war tatsächlich ein Fest mit Peter Gerfen. Bis bald, ihr da draußen. Ciao.
Jo, tschüss, tschüss.
Erste 7. Ein Podcast der Erste 7 Medienberatung und Content Production.